Gespräche zwischen Hier und Jenseits. Der Frankfurter Seelentalk mit Elke Simmel und Karin Hüber. Ei Gude! Hallo Elke, wie geht's dir denn?
Ei Gude, ich weiß es noch gar nicht so heute. Ich bin ein bisschen erledigt, weil die Woche steckt noch ein bisschen in den Knochen.
Okay, ja. Aber nichtsdestotrotz nehmen wir halt eine gute Folge auf.
Ja, natürlich. Es ist nur so, ich habe mir jetzt so überlegt die ganze Zeit, dass der Titel heute, das ist schon jetzt, da müssen wir jetzt mal gucken. Ich habe jetzt überlegt, wurde ich medial geboren? Ich habe danach nachher noch eine kleine Geschichte dazu. Ich bin ja immer irgendwie der Storyteller anscheinend in diesem Podcasting. Weil ich glaube, bis vor einigen Wochen dachte ich, ich wäre nicht medial geboren. Oder doch? Was meinst denn du dazu, zum Thema medial geboren?
Ich denke, dass wir schon einen gewissen, Prozentsatz, einen gewissen Talent, das hört sich wieder so blöd an, aber ja, ein gewisses Potenzial vielleicht mitbekommen, wenn wir geboren werden. Und jetzt, wir haben das letzte Mal viel von der Mavis Petilla, von meiner Mentorin gesprochen, und die hat immer gesagt, ihr habt es in der Genetik. Das heißt, wenn ihr zurückblickt irgendwie in eure Familiengeschichte, dann habt ihr es vielleicht die Oma oder vielleicht gab es irgendeine Großtante, die schon aus dem Kaffeesatz gelesen hat oder so irgendwas. Und vielleicht, wenn es auch nicht ganz so offensichtlich ist, irgendeiner ist da schon drunter. Und da bin ich völlig, völlig mit der Mavis. Also, weil ich habe es wirklich in der Familie, so in meinem mütterlichen Teil meiner Familie, die aus dem Baltikum kommen, und da war meine Mutter sehr medial, die hat es aber gehasst, die hat Tode vorausgeträumt und fand es ganz, ganz furchtbar und fand es bedrohlich. Und als ich dann angefangen habe mit der Ausbildung oder mich da weiter reinzuarbeiten, hat sie immer gesagt, willst du das wirklich? Das ist doch furchtbar und da redet man nicht drüber. Und was mir auch so von anderen berichtet wurde, ich habe leider meine Oma nie kennengelernt, aber ihre Mutter hat wohl auch sehr viel weises, intuitives Wissen gehabt. Und das ging wohl auch in Richtung so Kräuter, Hexe, Kräuterfrau.
Das ist interessant. Ich habe bei mir lang gesucht, aber dadurch, dass jetzt in meiner Familie, da sind so ein paar, im Stammbaum würde man sagen, das sind so Linien, die nicht weitergehen. Rätsel, Familienrätsel, so der Opa, der unehelich agiert hat sozusagen und sich dann auch irgendwann mal selbst entschieden hat, von diesem Planeten zu gehen. Und ich kam nie richtig dazu, so ein bisschen in meinem Stammbaum zu gucken. Stammbaum ist ja das eine, aber dann kennt man ja die Geschichten gar nicht. Und wenn du dann immer erzählst, ja, diese Geschichte mit Genetik, da habe ich, wie gesagt, vor einigen Wochen immer gedacht, also ich habe das nicht. Dann ist es Zufall, dass ich als Medium arbeite und es ist nicht in meiner DNA. Dann ist es wohl ein reiner Seelenauftrag. Was meinst du dazu? Reiner Seelenauftrag. Aber ich erzähle euch jetzt trotzdem die Geschichte. Also bis zum 10. Oktober 2025 dachte ich, ich hätte es nicht in meiner Genetik. Und das war der Tag, als meine Mutter zum ersten Mal kommunizierte. Sie verstarb 2 Tage später, am 12. Oktober. Und an dem 10. Oktober, an dem Sonntag, war meine Mutter schon in dem Prozess des Sterbens und ist zwischen den, wir sagen immer, zwischen den Welten hin und her. Können wir die Seele ist zwischen den Welten hin und her gewandert. Und da hat sie durch eine Studentin kommuniziert. Und das war eindeutig. Da war sie noch atmend sozusagen. Und 2 Tage später ist sie morgens verstorben. Und dann hatte ich auch nachmittags einen ersten eindeutigen Kontakt von ihr. Und eine Woche später wurde sie beigesetzt und an dem Morgen, ich war kurz davor loszufahren nach Baden-Württemberg zur Beisetzung, habe ich von ihr ganz klar den Hinweis gekriegt, dass die Playlist, also ich hatte ein Lied ausgesucht. Es gibt ein wunderschönes Lied, mein letztes Lied von der Dalia Lavi, was ich sehr, sehr mag. Und wir werden es auch dann unten noch den Link eingeben, sodass ihr euch das vielleicht mal anhören könnt. Dieses Lied hatte ich ausgesucht für meine Mutter, weil es passte so gut zu ihr, zu ihrer Persönlichkeit. Und ich sitze beim Frühstück, nichts ahnend, und plötzlich eindeutig meine Mutter ganz klar kommuniziert, ich sollte bitte das andere Lied spielen und ein deutlich lustigeres Lied, was ich in der Playlist schon bereitgelegt hatte. Und das war von ABBA, ihrer Lieblingsgruppe, I Have a Dream.
Nein, Thank You for the Music was.
Nee, I Have a Dream habe ich dann gespielt.
Ah, okay.
Ja, ja. Und das war für uns alle so ein bisschen dann der richtige Moment, um auch dieses Lied zu spielen. Und wichtig war, dass sie gut kommunizieren konnte. Und vor allen Dingen seitdem weiß ich, dass ich das offensichtlich in meinen DNAs habe. Sie hat aber nie bis zuletzt, bis zum letzten Atemzug daran geglaubt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber offensichtlich hat ihre Seele etwas anderes gewusst.
Genau, und das ist das Thema. Also wenn ihr jetzt vielleicht denkt, so, oh Gott, da ist überhaupt niemand. Wir sprechen da jetzt auch nicht nur Mutter, Oma oder vielleicht Uroma, die man noch gekannt hat, und natürlich Uropa, oder die Männer da nicht auszunehmen, sondern das kann manchmal wirklich Ahnenreihen zurückgehen, die wir gar nicht mehr kennen. Also von daher, es kann sich da durchziehen, es kann ein paar Generationen überspringen, aber wie gesagt, das ist das, wovon Mavis überzeugt war, wovon ich aber auch überzeugt bin, dass irgendwo da schon eine Veranlagung da ist, einfach. Und deshalb, also weil wir kriegen die Frage so oft gestellt, und hat es überhaupt einen Sinn, dass ich jetzt bei euch eine Ausbildung mache oder dass ich irgendwie mich als Medium weiterbilde, weil ich habe niemand in der Familie. Nee, das wisst ihr nicht, und schaut einfach mal. Und deshalb gibt es sowas wie ein Naturtalent, ein mediales.
Naja gut, es ist so die Frage. Ich meine, das könnte sich jetzt hier die Banker in Frankfurt auch stellen. Gibt es ein Naturtalent, als Banker zu arbeiten? Ich glaube, dass es ein Interesse gibt für ein Thema. Und wenn ich schon in jungen Jahren ein Interesse habe in Finanzen und schon mein erstes Sparschwein immer schön zum Weltspartag getragen habe, früher gab es so Sparschweine, die man zum Weltspartag getragen hat, dann ist vielleicht die Chance relativ, ja, die ist einfach da, dass ich in so einem Bereich auch lande, eher vielleicht wie in einem Handwerksberuf. Aber ich glaube auch, dass es ein Prozess ist in der eigenen persönlichen Entwicklung. Und wenn ich mir jetzt so angucke, ich meine, wir sind ja viel unterwegs, auch bei anderen, und haben auch viele Kollegen jetzt im Ausland. Wenn man sich so die Kollegen anguckt, die meisten, wenn man die Geschichten hört, die Mädchen, die sind alle irgendwo, ich sage jetzt mal 35, 40, vielleicht auch schon einen Tick älter gewesen, als sie sich auf den Weg gemacht haben. Wenige haben ganz, ganz jung angefangen.
Ja, das stimmt. Und ich denke nicht, dass es daran liegt, dass sie es nicht in sich hatten, sondern dass wir wirklich unsere Erfahrungen machen mussten im Leben. Und dass die Seele dann irgendwann so weit war, dass es sagt, so, jetzt bist du bereit, oder euch das auch spiegelt, dass ihr einfach dieses Gefühl habt, ihr kriegt vielleicht ein Calling, irgendwie so wie ein Weckruf, und das Gefühl habt, ihr müsst was machen in der Richtung. Und deshalb ist es einfach wichtig, dem auch nachzugehen und nicht zu denken, so, ach nee, ich kann das nicht, sondern sich einfach da mal auszuprobieren. Aber es ist halt wirklich auch was die Elke sagt, weiß ein Banker, dass er Banker wird. Also bei mir war es so, ich bin als Kind gerne auf Friedhöfe gegangen, und das hat alle geschockt. Aber warum bin ich auf Friedhöfe? Weil ich da meine Ruhe hatte. Weil ich wusste immer, auf dem Friedhof kann mir keiner was tun. Die sind friedlich, und da ist auch keiner, der mir irgendwie was Böses will. die Menschen, die im Hier und Jetzt sind, im physischen Körper, das war ein bisschen herausfordernder. Aber von daher war da schon, denke ich, irgendwie so eine Veranlagung. Oder auch, dass ich ein riesiges Interesse hatte, immer so an Geistern. Und ich habe da auch immer so Bücher gelesen, wo auch meine Eltern gesagt haben, oh Gott, wo geht denn das Kind hin, in welche Richtung? Also es war, die Angst war bei mir nicht da, weil ich glaube ich, immer intuitiv gewusst habe, da kann nichts Böses kommen aus der geistigen Welt. Aber das ist, denke ich mal, so für jeden individuell. Und aber das Interesse generell, denke ich, ist bei allen da. Oder so ein diffuses Wissen. Da ist noch mehr oder ich will noch mehr wissen. Oder ich bin geschützt, vielleicht auch unsichtbar von meinen Ahnen. Oder so solche Sachen sind da eigentlich da.
Ja, jetzt wo du so sagst, auch in meiner Kindheit, ja, da kann ich mich auch dran erinnern, dass ich so... Ich war sehr, sehr gern und sehr viel in der Natur und wahrscheinlich, wenn es da Videoaufnahmen davon gäbe, hatte ich wahrscheinlich auch so, nennen wir es mal, magische Freunde, weil ich habe oft sehr oft allein gespielt und hatte aber immer das Gefühl, dass andere da waren. Später hat mich meine Großtante in die Stille gebracht und das finde ich von meiner heutigen Sichtweise sehr, sehr interessant, weil was sie geschafft hat, war, dass sie mich als junges Mädchen quasi fast schon meditieren hat lassen. Ja, das war sehr interessant. Immer wenn ich von der Schule kam, ein bisschen aufgeregt, dann sagte sie, komm, jetzt sitzen wir uns erstmal aufs Sofa und jetzt sind wir einfach ein bisschen still, ein paar Minuten. Mhm. Und dieses auf dem Sofa sitzen und still sein, und auch die Stille auszuhalten und sich in der Stille aufzuhalten, ich glaube im Nachhinein, und da bin ich sehr dankbar dafür, das hat mir sehr viel geholfen, relativ schnell in diesem Bereich zu erkennen, dass die Stille immer auf meiner Seite sein sollte, wenn ich mich auf diesen Weg mache. Natürlich ein Medium ist, wenn es auf der Bühne ist, wenn es Kontakte macht, aktiv und flirrend. Da erzählen wir auch noch was dazu, wie man das macht und was das bedeutet, wenn man so ganz aktiv umher quasi springt, auch gerade die Karin, wenn sie manchmal mediale Nachmittage hat, da ist sie sehr, sehr aktiv. Aber nochmal zurück, ich glaube, ein Teil davon ist uns mitgegeben, glaube ich auch. Wäre natürlich interessant, ob man es in der DNA sehen könnte, ja. Aber ich glaube, der größte Teil, der besteht darin, wie wir groß werden und was wir später tun, um in der Stille zu sein, im Achtsamen zu sein, im Bewussten zu sein. Und ich glaube, später in der Entwicklung, ist es wichtig, welchen Raum geben wir diesem Thema in unserem Leben? Oder lassen wir es immer wieder von anderen Alltagsthemen wegdrücken?
Ja. Ich denke, wenn das hochpoppt, dann ist es auch nicht wirklich was auf Verstandesebene, dann ist es was auf Seelenebene. Und leider ist die Zeit so, dass viele von uns da sehr gut sind, nicht so auf die Seele zu hören, wie sie vielleicht sollten oder der nicht so viel Raum geben. Und wir sind einfach in einer Gesellschaft, wo alles sehr rational ist. Und intuitiv zu entscheiden oder auf Seelenebene zu entscheiden, wenn man jetzt in irgendeinem Business-Meeting sitzt und da geht es um Millionen und dann zu sagen, also meine Seele sagt mir, oder so rein vom Bauchgefühl würde ich das und das sagen, ja, läuft nicht, geht nicht, wird nicht wirklich ankommen. Aber deshalb, also wo ihr da jetzt auch herkommt, wichtig ist es, glaube ich, dass man, wenn man das wirklich für sich entscheidet und ich möchte mal schauen oder ich möchte mal gucken, wie weit ich da medial bin oder mich weiterzuentwickeln, dass es einem bewusst ist, dass es ein Lernprozess ist. dass ihr dieses Talent oder wie ihr es nennen wollt, ihr habt es, aber dann fängt die Arbeit erst an. Denn nehmt mal einen Pianisten, jemand, der super musikalisch ist. Und den könnt ihr auch ans Klavier setzen, aber letztendlich macht's dann doch die Arbeit, das ständige Üben, die Perfektion. Oder eine Ballerina oder Balletttänzer, die müssen ganz, ganz hart arbeiten, dass sie da hinkommen, wo sie hinkommen. Und immer wieder die Muskeln dehnen und strecken und auf die Spitze gehen, die Füße kaputt machen, die also blutig sind. Aber es ist Arbeit und das ist letztendlich auch das, was wir machen. Ich habe über 10 Jahre wirklich mehr oder weniger eine Ausbildung gehabt mit der Mavis, aber ich denke nie, dass ich irgendwann mal ausgelernt habe. Ein Medium hat nicht ausgelernt, weil es letztendlich eine Seelenentwicklung ist. Und deshalb darf man sich da nicht irgendwann aufs hohe Ross setzen und sagen, so, jetzt weiß ich alles.
Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass man rausfindet, warum man sich überhaupt die Frage stellt. Und was ich damit anfangen möchte. Also möchte ich mich jetzt selbst entdecken? Möchte ich dieses ganze Thema so als Abenteuerreise sehen, weil ich über den Planeten hinaus denken und fühlen möchte? Also ich glaube, der Grund, warum man sich auf den Weg macht, das ist ja schon die erste Antwort. Und wenn ich da so ein bisschen in mich reinhöre und überlege, warum höre ich denn jetzt den Podcast an? Ja, warum interessiert mich das Thema? Da steckt doch auch schon viel drin, weil es gibt ganz viele, die hören sich jetzt parallel, gucken die jetzt Fußball oder machen sonst was. Ja. Ja, es ist ja auch alles Zeit, die wir investieren. Und da bin ich, glaube ich, an einem Punkt, wo wir wieder über dieses Thema Zufall, ja, nein, vielleicht sprechen, dass es einen Ruf gibt, den wir vielleicht gehört haben. Oder so ein Hinweis, immer wieder Hinweise oder Zeichen bekommen, dass wir uns sowas mal genauer angucken. Und ich glaube, dass wir was mitbekommen, ob es jetzt in der Genetik ist, ist nicht, glaube ich, nicht so wichtig. Ich würde es auch wirklich nicht überstrapazieren mit dem Begriff, bin ich medial geboren. Aber ich glaube, bin ich bereit, mich medial zu entwickeln, das wäre doch vielleicht die bessere Frage, die man stellen könnte. Möchte ich es zulassen oder habe ich vielleicht auch aufgrund meiner Religion Zugehörigkeit, gibt es dort Restriktionen, dass man das nicht macht? Oder auch, wir haben immer mal wieder auch Teilnehmer oder ich habe auch Klienten, die von in Orten wohnen, wo das einfach die Angst haben, sich quasi zu outen, dass sie medial sich interessieren, weil sie Angst haben, dass Freunde oder Bekannte sie vielleicht als verrückt oder komisch einstufen. Und aber für mich ist die Frage, möchte ich mich medial weiterentwickeln? Möchte ich meine Persönlichkeit weiterentwickeln und auch mein Interesse weiterentwickeln? Das ist, glaube ich, vorrangiger. Und vielleicht geht es ja auch dem einen oder anderen so, wie mir es ergangen ist, dass man sich auf den Weg macht und alle sagen, ja, meine Urgroßmutter war schon Medium und der Opa, der hat auch schon Tote vorausgesehen oder was auch immer, diese Geschichten. Und dann erst später stellt man fest, das war bei mir auch so oder in der Familie. Aber ich glaube, und da kommt jetzt wieder ein bisschen so die Psychologie durch, dass wenn man Interesse hat an einem Thema und man da auch eine Freude empfindet, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass es dann Grund genug ist, sich eigentlich auf den Weg zu machen.
Wenn ich so jetzt an meine Freunde, Kollegen denke, weil du gesagt hast, die meisten sind irgendwie 35 plus, ja. Und ich glaube, das geht halt ganz viel, die Seele braucht Lebenserfahrung. Aber was für viele auch so ein Wake-up-Call ist oder so eine Initialzündung, sich damit zu beschäftigen, ist oft so ein persönliches Trauma, wie auch immer. Das ist entweder der Tod von einem nahestehenden Menschen, der das auslösen kann, oder eine Krankheit, wirklich was Lebensbedrohendes. oder irgendwas, wo das ganze Leben so auch in den Grundfesten erschüttert wird, vielleicht eine Trennung. Also, dass man wirklich so an einem Punkt in seinem Leben ist und ist ja so in diesem Midlife-Bereich dann meistens, und dass man sich überlegt, so, was kommt denn noch? Oder ich habe jetzt eine schwere Diagnose vielleicht gerade überlebt. Was mache ich denn jetzt noch mit dem Rest von meinem Leben? Also man wird so ein bisschen durchgerüttelt und aufgerüttelt. Und da habe ich sehr, sehr viele Beispiele dafür. Und dass die Leute, die dann vielleicht die ganze Zeit so gespürt haben, ja, da ist was, könnte man mal machen, und das vielleicht bisher ignoriert haben oder, was ich gesagt habe, nicht auf die Seele gehört haben, gesagt haben, so, und jetzt setze ich es um.
Ja, ich denke auch, aus dem Bereich, wo ich auch noch arbeite, in der Hospizbegleitung und in der Lebensendbegleitung, auch die Menschen, die dort arbeiten, sind ja alltäglich mit dem Thema Tod konfrontiert. Und um ein guter Gesprächspartner zu sein für die Gäste im Hospiz oder auch auf der Station im Krankenhaus, glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass man sich selbst mal so ein paar Gedanken macht, weil man wird ja oft auch gefragt, was denken Sie denn darüber? Geht's denn weiter? Ja, und ich habe es immer so gehandhabt, dass ich antworte, wenn ich eine Frage gestellt bekomme von den Gästen im Hospiz, aber ich würde denen das Thema jetzt nicht Anführungszeichen aufdrängen wollen. Was ich aber glaube, ist, wo es ein bisschen schwierig wird, ist im wenn man so in der ersten Trauerphase ist, nach dem gefühlten Verlust von jemandem. Ja, weil die Trauerreaktion oder die Trauer ist eine Reaktion auf den Verlust. So ist es definiert im Lehrbuch. Da kann es manchmal so passieren, dass man Wahrnehmungen hat und die bekommen wir auch oft erzählt, und da muss man dann immer so ein bisschen gucken, und da sind wir ganz, ganz vorsichtig auch immer, um abzuprüfen, ist es ein Kontakt aus der geistigen Welt oder ist es eine Wahrnehmung, die entsteht in einer psychischen Ausnahmesituation, nämlich in der ganz akuten Trauer. Und auch da ist es wichtig, die von euch, die vielleicht in so einer Situation im Moment sind, dass ihr es wirklich immer ein bisschen abprüft. Und in England würde man sagen, is it me or is it spirit? Also bin ich es oder ist es die geistige Welt? Und gerade in einer Trauerphase ist es schwierig. Und deshalb hast du ja auch schon vor Jahren damals auf deiner Webseite auch stehen, dass die Klienten zu Sitzungen erst kommen sollen, wenn sie, glaube ich, ein halbes oder dreiviertel
Jahr. Ja, 6 Monate mindestens. Weil warum mache ich das? Es ist nicht so, dass ich denen nicht helfen will. Aber es ist einfach so, dass jemand, der sehr, sehr in der Trauer verstrickt ist, einen Tunnelblick hat, der nimmt es nicht wirklich wahr. Ja. Der kann so ein Sitting, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nicht genießen. Der ist wirklich so fokussiert, dass der liebe Mensch, den er da verloren hat, durchkommen soll, was ja auch nicht garantiert ist, weil wir können keine Garantie geben. Aber auch da sprechen wir mal ein anderes Mal drüber, warum wir keinen herzitieren können als Medien. Aber es ist wirklich dann zu früh einfach.
Und das ist das, wo wir auch dann wiederum diese Verantwortung auch sehen, die wir haben in der medialen Arbeit. Und das wollen wir auch jedem wirklich so weitergeben, der in dem Bereich mit Klienten arbeitet, dass es uns bewusst ist, welche Verantwortung wir haben. Und wir sind nicht besonderes wie andere Menschen. Also wir sind jetzt auch nichts Besseres wie andere Menschen. Aber ich glaube, was wir gemacht haben, ist, wir haben irgendwann mal mit unseren Antennen was wahrgenommen und sind dem nachgegangen. Aber wie schon die Karin gesagt hat, auch in der ersten Episode, vor 4 Wochen hat sie ja so ein bisschen ihren Werdegang erzählt. Und ich glaube, da ist vielen auch klar geworden, dass sie einfach so immer wieder auf das gehört hat, was ihr neu präsentiert worden ist und dem einfach sachte gefolgt ist, ohne großes Ziel. Also du hattest jetzt, glaube ich, nie das Ziel, irgendwie Millionen als Medium zu verdienen oder was auch immer, sondern du wolltest einfach nur immer einen Schritt weitergehen und dann hattest du jedes Mal wieder so eine Karotte bekommen und dann bist du so wie ein Eselchen da weitergegangen.
Ja, es ist ein Prozess und die Seele muss wachsen und die Seele muss in ihrer Zeit wachsen und da kann man auch nicht durchhetzen. Weil wir sehen es manchmal, wenn wir Teilnehmer haben, die in unser Einsteiger-Jahreskurs kommen und die dann sagen so, okay, und nach einem Jahr, dann sehe ich mich als Medium arbeiten. Ja, das ist, kann sein, muss nicht sein. Also ich will da niemand wirklich die Hoffnung nehmen oder die Illusion nehmen. Aber wie gesagt, ich habe über 10 Jahre eine Ausbildung gehabt und bin peu à peu da reingewachsen. Und es ist nicht so, dass ich das den Leuten nicht gönne oder sage, ich will ganz viele Kurse verkaufen. Nein, ich möchte den Druck wegnehmen. Wachst in eurer Zeit und genießt auch den Weg. Und da ist es wirklich so, dass der Weg auch das Ziel ist, in was reinzuwachsen und dann aber auch die einzelnen Phasen wahrzunehmen und zu genießen. Macht euch doch nicht so den Stress. Das ist furchtbar anstrengend. Und das ist ja auch was ihr freiwillig macht. Also deshalb, jeder oder die meisten, die zu uns kommen, die haben meistens noch einen Job nebenher oder 9-to-5 oder wie auch immer, aber oder eine Familie und Kinder, da ist ja noch so viel anderes. Warum sich dann den Stress machen, da jetzt noch so eine mediale Ausbildung durchzuhetzen?
Ja, und ich glaube, die in der Medialität, da ist es so parallel auch, dass wir dann wachsen in unseren Erfahrungen und in unserer Persönlichkeit. Und wenn wir oft auch auf unsere Geschichte zurückblicken und auch auf die Geschichte von Kollegen, was wir immer wieder hören, ist, auch wenn man dann anfängt, als Medium zu arbeiten und hat seine ersten Klienten, dass man oft immer die Klienten bekommt, und das ist dann natürlich auch wieder kein Zufall, die gerade die Termine buchen, die man gerade bewältigen kann für den jeweiligen Entwicklungsschritt. Mhm. Und interessanterweise ist mir das in meiner Arbeit als Therapeutin auch so passiert und in meiner Arbeit als Hospizbegleiterin auch so passiert. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man da immer so ein bisschen hinhört und reflektiert, warum habe ich jetzt den Menschen getroffen? Warum hat jetzt genau der Mensch einen Jenseitskontakt bei mir gebucht oder eine Heilsitzung bei mir gebucht? Es ist immer auch Teil meiner persönlichen Weiterentwicklung. Und da braucht dieses, wurde ich dafür geboren? Ihr merkt so langsam immer, umso mehr wir darüber erzählen, geht eigentlich die ursprüngliche Frage, werde ich medial geboren oder werden wir medial geboren, immer mehr in den Hintergrund, weil es eigentlich der Prozess ist.
Ja, es ist der Prozess. Und mir ist gerade noch eingefallen, ich denke schon, dass so manche sagen, ja, was jetzt? Bin ich jetzt medial oder nicht? Dass ich ganz gern so noch ein paar Begrifflichkeiten erklären würde, die so in dieser Szene rumschwirren und manchmal auch so ein bisschen durcheinander gemischt werden. Genau, einfach so mal so mein Verständnis von diesen Begriffen euch dann zu teilen. Also wir haben einfach steigen wir mal ein mit der Hochsensibilität. Weil wir haben viele Teilnehmer, die dann erstmal kommen und sagen, ich bin hochsensibel. Ja, ist so, kann sein. Aber ist es eine Voraussetzung, medial zu arbeiten? Nee, ist es nicht. Das heißt, was ist ein Hochsensibel in dem Zusammenhang? Hochsensibel ist jemand, der alles als Reizüberflutung empfindet. Das heißt, der geht raus, da sind ihm die Leute zu laut, da ist irgendwie der Geruch zu stark, der aus dem Lokal kommt, da ist die Musik zu laut, da ist alles zu dicht, zu eng. Die möchten am liebsten allein sein und sich die Decke über den Kopf ziehen und haben ihre Ruhe, weil das alles sie überfordert.
Ja, vielleicht hat der eine oder andere schon ein bisschen die Tonstärke zurückgedreht. Könnte ja sein, dass du dann in diese Sparte gehörst, weil wir einfach zu laut für dich sprechen.
Genau. Dann gehen wir zu den Sensitiven. Oder was ist eine Sensitivität? Da hören wir auch immer die Leute, ich bin super sensitiv. Ja, In diesem Zusammenhang jetzt mit der medialen Entwicklung ist oder bezeichnen wir als einen sensitiven Menschen jemand, der eine Befindlichkeit in einem anderen wahrnehmen kann. Also es wird oft auch als Seelenreading verkauft. Das heißt, wenn ihr zu uns kommt und wir können euch auslesen oder eure Befindlichkeit auslesen. Und der eine oder andere von euch kennt es vielleicht auch schon als Kind, dass ihr in einen Raum kommt und ihr merkt, da ist sprichwörtlich dicke Luft, da war ein Streit. Und vielleicht auch im Elternhaus und ihr geht da rein und die Eltern, die lachen euch an und sagen, doch, was willst du, es ist doch alles gut.
Ja, oder auch im Kindesalter hat der eine oder andere vielleicht auch mit den Tieren schon so die erste Erfahrung gemacht, wenn man so ganz sensitiv ist, auch gerade so mit diesen, zum Beispiel mit Katzen, ja, die ja so ganz, ganz feinfühlig sind. Und auch da vielleicht im Kindesalter schon gelernt, dass man da vorsichtig mit umgeht, ja, und oder auch schon ein bisschen den Freund oder die Freundin im Kindergarten so ein bisschen, ja, wie die Karin sagte, auslesen, ja, wir treffen uns an der Ecke, laufen gemeinsam zur Grundschule runter und ich merke schon, dass bei meiner Schulfreundin irgendwas nicht stimmt und frag sie vielleicht, was ist passiert, und weil ich das einfach spüre. Also und ich bin so feinfühlig, dass ich das wahrnehme, ja. Und da nicht einfach nur bei mir bin, sondern dass ich einfach beim anderen bin und vor allen Dingen, dass es mich auch interessiert, wie geht es dem anderen. Ja, wenn da ein Desinteresse ist, dann nützt mir das wenig.
Ja. Also es hat auch viel mit Empathie zu tun. Dann kommen wir zum Medialen, was wir jetzt als medial bezeichnen, das heißt einen Kontakt zur geistigen Welt oder zum Jenseits herzustellen. Das ist jemand, der in der Lage ist, die Frequenz, auf der die geistige Welt schwingt, weil die schwingen auf einer höheren Vibration sozusagen, seine eigene Vibration zu erhöhen und dann die geistige Welt zu treffen, dass man sich irgendwo trifft und kommunizieren kann. Also jetzt mal ganz platt ausgedrückt, aber auch da werden wir nochmal eine Folge drüber machen. So, das heißt, jetzt die drei Sachen, hochsensibel, wie gesagt, kann man sein, aber muss man nicht sein, um in dem Bereich zu arbeiten. Sensitiv, die Befindlichkeit in anderen zu lesen oder wahrzunehmen und medial mit der geistigen Welt auf die Frequenz zu gehen, um sich da unterhalten zu können oder zu kommunizieren. Das heißt, also jemand, der medial ist, ist immer auch sensitiv. Jemand, der sensitiv ist, muss nicht zwangsläufig medial sein. Also ihr seht, da gibt es ganz, ganz viele Abstufungen.
Ja, und ich glaube, es ist wichtig, auch für sich so ein bisschen mal reinzuspüren, wo bin ich denn gerade und vor allen Dingen, wo komme ich her? Ja, und was möchte ich vielleicht für mich noch entdecken und was brauche ich dafür? Vielleicht werden die meisten von euch erstmal Ruhe brauchen, die Stille brauchen, Abstand zum Alltag brauchen, und es gibt ja auch viele Angebote. Und das Interessante ist, dass es zu viele Angebote gibt, die uns dann schon wieder die Stille und die Ruhe nehmen. Und da wirst du uns, glaube ich, nächstes Mal in der nächsten Episode einiges erzählen, weil du bist jetzt schon ganz aufgeregt. Hast du die Koffer schon gepackt?
Ja, fast.
Ja. Weil da wird dann die Karin ein bisschen mit dem Koffer unterwegs sein und ein bisschen was erleben. Ich sag mal so, du fliegst Richtung Osten, das können wir schon mal sagen,
ja, oder? Aber weit
Osten. In den Osten. In das Mekka der Spiritualität.
Ja, sogenannt eins der Mekkas, Mecken? Nee, Mekkas.
Mekka, Zentrum, Epizentrum der Spiritualität.
Ja, genau.
Und da bin ich mal gespannt, was du uns da für Geschichten mitbringst, weil da geht es ja hauptsächlich auch drum, da wird ja richtig, richtig Geld verdient.
Ja.
Also und da ist immer so eine Grenze dann, ja. Was ist, wenn wir über einen Milliardenmarkt sprechen, der Spiritualität, und eigentlich hat ja alles angefangen, indem Menschen, wenn wir jetzt zum Beispiel wiederum zu dem zurückgehen, was wir machen, da sitzen einfach Menschen zusammen und machen sozusagen Geisterbeschwörungen. Ja. So hat es früher angefangen. Da hat einer eine Tasse Tee angeboten und dann sind die alle gekommen und dann hat man mal geguckt.
So ungefähr. Ja. Jetzt sehr vereinfacht.
Sehr vereinfacht, was passiert ist. Und jetzt sprechen wir über einen Milliardenmarkt. Ja. Und das ist so, da komme ich dann immer wieder so ein bisschen ins Wackeln und denke, wow, wie kriegt man da eine gute Mitte hin?
Ja, also wir verdienen natürlich auch unser Geld damit, aber das heißt nicht, dass wir nicht auch einen kritischen Blick auf all das haben. Und da werden wir nächstes Mal drüber reden, wenn ich ein paar Sachen erlebt habe. Und ja.
Wenn du neue Geschichten
hast. Genau, und dann teile ich sehr, sehr gerne so auch meine Eindrücke, die ich da hatte. Genau.
Und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir noch zu Momberger und Eppler trinken, oder?
Ah ja, gut, machen wir das. Ja.
Also Momberger, müsst ihr euch merken, das ist ein Heddernheimer Appleboy-Kneipe. Ja, aber noch so eine alteingesessene, nicht so ein Schickimicki.
Nee, nee.
Ich weiß gar nicht, ob die noch Zwiebelschnitzel haben und Rindersteak, aber Appleboy.
Ja, passt zu uns. Bodenständig wie wir, ohne großen Schnickschnack.
Genau,
und so hoffen wir, dass wir das euch auch näher bringen können, dieses Thema.
Und dann, ja, in 4 Wochen sind wir wieder online, gell?
Okay, macht's gut. Tschüss.